Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe gehört, dass ihr letzten Sonntag, das ist schon ein bisschen zu weit, mach mal die erste. Oder ich kann das ja, oder? Das ist die dritte Folie. Die erste ist, wo der schöne blaue mit dem Wasser zu sehen ist. Ja, genau das. Ich habe nämlich gehört, dass ihr letzten Sonntag vor lauter Taufen gar nicht dazu gekommen seid, euch auf den Advent einzustimmen. Und das müssen wir natürlich unbedingt nachholen. Und ich habe mir gedacht, wie könnte man das eben besser tun, als mit einer Predigt über einige wichtige Akteure der Weihnachtsgeschichte. Genau, nämlich die Engel. Man hätte natürlich auch über die Hirten predigen können, die drei heiligen Astrologen, die Tiere im Stall, der barmherzige Wirt, auch alles wichtige Akteure der Weihnachtsgeschichte. Aber die Engel, die gehören auf alle Fälle auch zu den wichtigen Akteuren der Weihnachtsgeschichte. Und hier möchte ich zunächst einmal eine provokante Frage stellen. Es geht nicht so ganz mit dem Klicking. Nein, eins drückt ab. Sorry. Das mit dem pausbäckigen Engel. Da ist er, genau, da ist er. Ist doch nett, ne, wie der da so ist mit seinen Pausbäckchen. Da stellt sich doch unwillkürlich die Frage, essen Engel eigentlich zu viel Kekse? Ne? Da eine berechtigte Frage, so kurz vor Weihnachten und den vollen Kekstellern. Wenn man sich diesen pausbäckigen Engel so anschaut, diesen Puttenengel, ja, dann könnte man ja auch auf diese Idee kommen. Solche Fragen hat man sich tatsächlich im Mittelalter gestellt. Dabei ging es dann grundsätzlich um die Frage, ob Engel eigentlich Materie haben oder ob sie nur rein geistige Wesen sind. Essen Engel überhaupt? Also bei Abraham scheint es ihnen ja jedenfalls geschmeckt zu haben. Vielleicht brauchten sie ja auch nach dem guten Essen bei Abraham einen Schnaps, wie er auch in dem bekannten Karnevalsschlager mit den Engeln in Verbindung gebracht wird. Schnaps, das war sein letztes Wort. Dann trugen ihn die Englein fort. Und das ist ja nicht das einzige Lied, das über die Engel gesungen wurde. Von Rock bis Pop, von Klassik bis Hip-Hop. Engel werden immer wieder gerne besungen. Aber was machen die eigentlich, diese Engel? Was machen die eigentlich, wenn Weihnachten vorbei ist? Da haben sie dann irgendwie Bereitschaftsdienst bis zur nächsten Saison. Ich meine, fast traut man diesen niedlichen kleinen Kerlen ja gar nichts weiter zu. Denn besonders so die Kunst der Renaissance und des Barock haben alle möglichen antiken Vorstellungen auf die Engel übertragen und haben so schließlich bewusst und unbewusst die Vorstellungen von Engeln überhaupt geprägt. Und dadurch ist dann die biblische Vorstellung immer mehr verniedlicht und verharmlost worden, vor allem eben in der Volkskunst und im Kitsch aller Grade und Stufen. Nur wenige Künstler stellen Engel als die hoheitsvollen, ehrfurchtsgebietenden Wesen dar, die sie in der Bibel sind. Nee, das müsste jetzt der Goldene kommen. Haha, der da, genau. Auch die Kirche hat sich in der ausdrücklichen Dogmatisierung von Lehraussagen über die Engel sehr zurückgehalten und sich im Wesentlichen auf die Anerkennung ihrer Geschöpflichkeit und damit ihrer Wirklichkeit, dass es sie gibt, beschränkt. So heißt es im Nizänischen Glaubensbekenntnis von 325, das ich auf einer Folie für euch dargestellt habe, dass Gott alles geschaffen hat, was sichtbar und was unsichtbar ist. Und macht damit die Anerkennung einer unsichtbaren Welt für alle Christen zu einem grundlegenden Aspekt ihres Glaubens. Und dann etwas später, auf dem vierten Laterankonzil im Jahr 1215, das ist das wichtigste Konzil des gesamten Mittelalters, da stellt die Kirche nach intensivem Gebet klar, dass der dreifaltige Gott, der Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren, des Geistigen und des Körperlichen ist. Er schuf in seiner allmächtigen Kraft vom Anfang der Zeit an aus nichts zugleich beide Schöpfungen, die geistige und die körperliche, nämlich die der Engel und die der Welt. Und danach, heißt es dann auf dem Laterankonzil, danach hat Gott die menschliche, die gewissermaßen zugleich aus Geist und Körper besteht, die menschliche Welt geschaffen. Das heißt, wir als Menschen sind etwas Besonderes. Wir sind nicht nur einfache Erdklumpen, wir sind aber auch nicht einfach nur reine Engel oder Geistwesen, sondern wir sind ein Mischwesen, wir sind etwas Besonderes. So war es jedenfalls geplant. Nun hat sich der Mensch im sogenannten Sündenfall, jetzt kommt diese garstige Darstellung, etwas einmal zurück, da diese garstige, genau die, hat sich der Mensch ja im sogenannten Sündenfall von Gott und von seiner schöpfungsgemäßen Bestimmung abgewandt. Der Mensch wurde nämlich eigentlich geschaffen, um zum einen zur Ehre Gottes da zu sein und zum anderen, um dadurch in seinem Leben glücklich zu werden. Und das haben wir versemmelt. Und daran erinnern wir uns immer wieder neu, jedes Mal schmerzlich, wenn wir gemeinsam das Abendmahl wie heute feiern. Denn das Abendmahl wäre nicht notwendig, wenn wir diese ursprüngliche Bestimmung nicht versemmelt hätten. Aber die Bibel geht nun davon aus, dass Gott auch während der Abkehr des Menschen von ihm nie ohne geistige Geschöpfe geblieben ist, die ihm im freien Ja ihrer personalen Entscheidung die Ehre geben. Und das sind eben die Engel. Mal gucken, ob es jetzt geht. Ach nee, jetzt komme ich zurück. Ach so. Nee, das klappt heute nicht. Genau, da, die Engel. Da, der ist es. Die Engel, der biblische Begriff, wenn wir in der Bibel lesen von das All und dass Gott alles geschaffen hat. Dieser Begriff des Alls ist nicht nur auf das Sichtbare begrenzt, sondern er umschließt auch eben das Unsichtbare, einen Schöpfungsbereich, der dem Zugriff von uns Menschen entzogen ist, von dem aber Wirkungen in den sichtbaren Bereich hinein ausgehen. Und die Engel sind Vertreter der himmlischen Welt, dieser unsichtbaren Welt, sie sind Boten Gottes. Wo Engel erscheinen, da bricht die jenseitige Welt in diese Welt hinein. Und so hat es im Laufe der Geschichte immer wieder Engelerscheinungen gegeben. Und ich persönlich halte zum Beispiel alle Marienerscheinungen letztlich eher für Engelerscheinungen. Ich glaube, dass da was passiert ist, aber dass es Engelerscheinungen gewesen sind, wie zum Beispiel die Erscheinung in Fatima, die ja von Tausenden von Menschen beobachtet worden ist. Ich glaube, dort haben sich Engel in unsere Welt hinein offenbart. Aber es gibt ja auch immer wieder in unserer Zeit Engelerscheinungen. Ich habe da eine Geschichte gehört. Jetzt könnte man den Engel zeigen, der so mächtig ist. Ich habe eine Geschichte gehört, wo eine junge Christin einmal ganz allein in einem Juweliergeschäft arbeiten musste und überfallen wurde. Der Räuber blieb aber nur ganz kurz im Laden und flüchtete dann ohne Beute. Nach seiner Ergreifung fragte man ihn, warum er denn geflohen sei. Die junge Frau sei doch schließlich ganz allein im Laden gewesen. Ach ja, sagt er, und was ist mit diesem riesigen Typen, der da aus dem Hinterzimmer kam? Weder die junge Frau noch sonst irgendjemand hatte diesen Engel gesehen, aber der Räuber hatte ihn gesehen und deswegen ist er geflohen. Und so gibt es viele Geschichten, in denen Engel auch heute noch eine Rolle spielen. Diese Erscheinungen können zwar nicht die Grundlage einer Lehre für die Engel bilden, sie zeigen aber, dass Engel existieren. Eine gültige Lehre muss immer auf dem Wort Gottes gründen. Das heißt aber auch, wer die Bibel als Offenbarung Gottes ernst nimmt, der kann an der Existenz von Engeln auch nicht vorbeigehen. Denn in der Bibel wird ganz selbstverständlich von Engeln gesprochen. Machen wir also zunächst eine Bestandsaufnahme. Das Wort Engel kommt in der Bibel so um die 300 Mal vor. Und da sind die Stellen nicht mitgezählt, in denen die Engel mit ihren Spezialnamen vorkommen. Der grundsätzliche Name Engel ist allerdings tatsächlich Programm. Das hatten wir eben schon auf der Folie gesehen. Das Wort Engel kommt aus dem griechischen Angelos und bedeutet ein Bote zu sein. Und ich will jetzt einfach mal die unterschiedlichen Engel mit ihren biblischen Vorkommen aufzählen. Ich habe euch das auch aufgeschrieben, sozusagen als Hausaufgabe. Ja, wer das gerne haben möchte, so ein Zettel, wo das alles steht, dem kann ich das dann gerne zuschicken oder wir setzen es auf die Homepage oder wie auch immer. Ihr werdet jedenfalls drankommen. So, da habe ich jetzt eine Folie, wo die vielen Engel in ihren, genau, Da gibt es zunächst einmal, haben wir noch die Erzengelfolie? Erst will ich die machen, genau. Da gibt es nämlich zunächst mal die Erzengel. Und mit denen will ich anfangen, weil das die einzigen sind, ja, von denen wir die Eigennamen kennen. Bei den anderen haben wir immer nur die Dienstbezeichnung sozusagen. Also, und von den Erzengeln sind uns auch nur drei bekannt. Michael, Gabriel und Raphael. Und auch diese Eigennamen haben eine Bedeutung und sind Programm. So bedeutet Michael übersetzt, wer ist wie Gott? Er ist laut Daniel 10 als Völkerengel über Israel gesetzt, wahrscheinlich um das auserwählte Volk Gottes eben immer wieder daran zu erinnern, dass niemand sonst an Gott herankommt und er alleine anzubeten ist. Deswegen die beständige Frage, wer ist wie Gott? Niemand. Auch kämpft er in der Offenbarung mit den Mächten der Finsternis, mit dem Teufel, der ja auch immer so sein will wie Gott und erinnert ihn daran, niemand ist so wie Gott. Dann Gabriel. Gabriel bedeutet Kraft Gottes. Nicht ohne Grund wird dieser Erzengel zu der Jungfrau Maria gesandt, weil diese Botschaft, die die 15-Jährige dort erhalten hat, wohl viel, viel Kraft brauchte, um von ihr verdaut und angenommen zu werden. Und dann von dem Erzengel Raphael wird im Buch Tobit im Alten Testament berichtet. Er ist dort der Begleiter des Tobias, des Sohnes von Tobit. Und das Verhalten dieses Erzengels erklärt auch die Bedeutung des Namens Raphael, Arznei Gottes oder Gott heilt. Tobit wird nämlich dort von Blindheit geheilt. Jetzt die Folie mit den vielen Engeln, genau. Dann gibt es den Hofstaat Jahwes, zu dem die Gottessöhne aus dem Anfang des Hiob-Buches gehören. Besser würde man allerdings die Beni Elohim mit Himmelswesen übertragen als mit Gottessöhne. Zum Hofstaat Gottes gehören auch die Heerscharen von Helden, Starken und Heiligen, die unter anderem in Offenbarung 19 mit Jesus zusammen reiten. Dann gibt es die Unheilsengel, die Malachi-Raim aus Psalm 78, die hatten die Plagen in Ägypten durchzuführen. Ein Spezialtrupp in ebenfalls dieser Angelegenheit sind die Würgeengel, die Vernichter oder auch Verderber in 2. Mose 12, die Hamaschriten, die Erstgeborenen der Ägypter töten sollten. Und es gibt die Todesengel, die Memitim, die in Hiob 33 den nahen Tod anzeigen. Nicht minder ehrfurchtgebietende Engel sind die Cherubim. Das sind geflügelte Mischwesen von Mensch und Tier, die in 1. Mose 3 den Eingang zum Paradies bewachen und in Ezekiel 1 die Erscheinung Gottes begleiten. Weiterhin finden wir dann im Thronsaal Gottes die Seraphim, Wesen mit 6 Flügeln, die Gott anbeten und ihm beständig heilig, heilig, heilig zurufen. Dann gibt's die Exusianen, die Herrschaften aus 1. Korinther 15, die Kyrioten, die Herrschaftsmachtträger aus Epheser 1, die Tronoi, die Throne aus Kolosser 1, die Archai, die Obrigkeiten und die Dynamais, die Mächte, beide aus Römer 8. Und von all den vorgenannten Engelgruppen ist dann noch ein ganz besonderer Engel hervorgehoben. Das ist die Gestalt des Engels Jahwes, des Malach Yahweh. Und der ist von den anderen Engeln als etwas Besonderes zu unterscheiden. Er ist nämlich ein himmlisches Wesen, dem Jahweh ganz bestimmte Aufträge gibt, hinter denen die Gestalt des Engels selbst völlig zurücktritt. Daher ist es auch verkehrt, nach seinem Namen zu fragen, wie es zum Beispiel die Eltern von Simson in Richter 13 taten. Weil bei seinem Auftreten, wie zum Beispiel auch im brennenden Dornbusch in 2. Mose 3, zwischen Jahwe und seinem Engel kaum noch unterschieden werden kann. Dieser Engel, Malach Yahweh, ist fast wie eine Erscheinungsform Jahwes. Und dann gibt es natürlich noch die Schutzengel. Die Vorstellung vom Schutzengel begegnet uns in Matthäus 18 als Ausdruck der Liebe Gottes zu den Kleinen. Da sagt Jesus, ich sag euch, dass ihre Engel in den Himmeln allezeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Daraus kann man schließen, dass jeder Mensch tatsächlich einen Schutzengel hat. Und das wiederum würde bedeuten, dass in diesem Moment im Dezember 2022 sich zumindest schon einmal 8 Milliarden Schutzengel auf der Erde aufhalten. Das ist nicht schlecht. Nur, dass man sich mal diese Dimension vor Augen führt. Die genaue Zahl der Engel ist unzählbar. Aber machen wir ruhig weiter in diesem kleinen mathematischen Gedankenspiel und zählen noch einmal circa 2 Milliarden Engel dazu, die für die anderen Aufgaben, die ich eben aufgezählt habe, dann hätten wir es mit etwa 10 Milliarden Engeln auf der Erde zu tun. Gut, ne? Jetzt heißt es in Offenbarung 12, Vers 4, und der Schwanz des Drachen, also des Teufels, zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort und er warf sie auf die Erde. Und aus diesen gefallenen Engeln wurden dann die Dämonen. Das hieße also zum einen, dass wir es mit der unglaublichen Anzahl von 3,3 Milliarden Dämonen zu tun haben, die den Menschen das Leben schwer machen. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, dass es immer doppelt so viel Engel wie Dämonen gibt. Was für eine gute Nachricht. Es gibt immer doppelt so viel Engel wie Dämonen. Wann auch immer, wo auch immer und unter welchen Umständen auch immer, das steht fest. Es gilt auch für uns, die wir hier sind, was schon Elisa in 2. Könige 6 zu seinem Diener gesagt hat: Fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und dann betete Elisa, und das sollten wir auch viel öfter füreinander tun. Und Elisa sagte: Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah. Und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum und sie kamen zu ihm herab. Und ich fand, das war ungefähr in der Mitte der Predigt eine ermutigende Nachricht wert, dass man das mal hört. Doch weiter geht's mit 6 weiteren Aufgaben, die die Engel in der Bibel übernehmen. Engel sind Beschützer. Gott sendet seine Engel aus, um seine Auserwählten zu beschützen. So machen die Engel Lot auf die bevorstehende Vernichtung von Sodom aufmerksam. Und sie retten ihn vor der aufgebrachten Menge, nachzulesen in 1. Mose 19. Oder auch Psalm 91, denn er befiehlt seinen Engel, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie tragen dich auf ihren Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Du schreitest über Löwen und Nattern, trittst auf Löwen und Drachen. Dann sind Engel Retter und Befreier. Die Aufgabe der Engel ist nicht nur auf das Beschützen und Bewachen beschränkt. Sie treten auch als Befreier und als Retter auf. So erfährt zum Beispiel Hagar das rettende Eingreifen des Engels. Gott hörte den Knaben schreien. Da rief der Engel Gottes vom Himmel her Hagar zu und sprach: Was hast du, Hagar? Fürchte dich nicht, Gott hat den Knaben dort schreien gehört, wo er liegt. Des Weiteren sei auch an die wunderbare Errettung der 3 Jünglinge aus dem Feuerofen in Daniel 3 erinnert. Aber auch Petrus im Neuen Testament wird durch die Hilfe eines Engels aus einer misslichen Lage befreit. Plötzlich trat ein Engel des Herrn in das Gefängnis ein und ein helles Licht strahlte in den Raum. Er stieß Petrus in die Seite, weckte ihn und sagte: Schnell, steh auf! Da fielen die Ketten von seinen Händen. Dann gebieten Engel auch Einhalt, auch eine wichtige Funktion. Als Gott Abrahams Gehorsam prüfen wollte, gab er ihm den Auftrag, seinen eigenen Sohn zu opfern. Aber bevor Abraham seinen Sohn opferte, schickte Gott seinen Engel. Und der Engel sollte Abraham an der Ausführung seines Tuns hindern, denn Gott wollte ja nur prüfen, ob und wie weit Abrahams Gehorsam ihm gegenüber ginge. Dann verkünden die Engel. Engel verkündeten die Geburt Simsons in Richter 13. Gideon wird in Richter 6 von einem Engel in den Dienst Gottes berufen. Aber auch bei der Verkündigung des Gesetzes waren die Engel beteiligt, wie Stephanus in seiner Verteidigungsrede bekennt. Da sagt er: Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Sie haben die getötet, die die Ankunft des Gerechten geweissagt haben, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid. Ihr, die ihr durch die Anordnung von Engeln das Gesetz empfangen, es aber nicht gehalten habt. Apostelgeschichte 7. Dann sind Engel Beistand der Propheten. Als der Prophet Elia eine Morddrohung bekam, da fürchtete er um sein Leben, floh in die Wüste, setzte sich unter diesen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod, weil er lebensmüde geworden war. Modern würde man sagen, er hatte einen Burnout. Doch ein Engel war sein Beistand und ließ ihn nicht sterben. Ein Engel rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Dann sind Engel auch Vollstrecker des göttlichen Strafgerichts. Eindrucksvoll beschreibt die Offenbarung des Johannes, wie das Ende der Welt sein soll. Bevor der Herr wiederkommt, werden erst noch einmal 7 Plagen die Welt heimsuchen. Und diese Plagen werden von 7 Engeln über die Erde verbreitet. Und die 7 Engel mit den 7 Plagen traten heraus. Sie waren in reines, glänzendes Leinen gekleidet und trugen um ihre Brust einen Gürtel aus Gold. Im Neuen Testament, das steht auf der nächsten Folie, ist der Dienst der Engel ganz dem Heilshandeln Gottes in Jesus Christus untergeordnet. Christus steht im Mittelpunkt der Engel. Am Anfang des Hebräerbriefs wird das Verhältnis Jesu und der Engel erläutert. Ganz klar wird beschrieben, warum Jesus bei weitem über den Engeln steht. Die Engel sind nämlich seine Engel. Wie auch Matthäus berichtet, wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Aber nicht nur in der jenseitigen Welt sind die Engel um Jesus und dienen ihm und loben ihm. Auch als Jesus an Weihnachten aus Liebe zu uns Menschen, Menschengestalt annahm, war er von seinen Engeln umgeben. Sie begleiteten ihn durch sein ganzes irdisches Leben. Das Neue Testament gibt uns Zeugnis davon, angefangen bei seiner Geburt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach, verherrlicht sei Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Die Engel stimmen ihm also einen Lobgesang an, der unter anderem auch die Grundlage jeder Lobpreiszeit in unseren Gottesdiensten ist. Neben dem Lobgesang sind die Engel auch die Beschützer Jesu und der heiligen Familie. So beschreibt Matthäus, dass dem Josef im Traum ein Engel erschien, der ihn aufforderte, Maria als seine Frau anzuerkennen. Dann wird Jesu Leben vor dem Kindermord geschont, weil ein Engel wiederum im Traum Josef warnte. Und als dann die Gefahr gebannt war, wurde auch das dem Josef von einem Engel im Traum verkündet. Bevor Jesus öffentlich auftrat, ging er 40 Tage in die Wüste. Auch in der Wüste nach der Versuchung durch den Teufel war Jesus von Engeln umgeben, die ihm dienten. Und schließlich in der Nacht vor seinem Kreuzestod betete Jesus am Ölberg und in dieser schweren Stunde kam ebenfalls ein Engel und gab ihm neue Kraft. Und dann die Botschaft von der Auferstehung Jesu verkündete ein Engel den zum Grab herbeigelaufenen Frauen. So weit, so gut. Jetzt wissen wir also ein wenig darüber Bescheid, was es alles für Engel gibt und was sie tun. Aber welches Interesse, die nächste Folie bitte, könnte der christliche Glaube daran haben, dass über den Dienst der Engel gelehrt wird? Wenn dieser Dienst doch sowieso nur darin besteht, Gott zu verherrlichen. Man könnte auf diese Frage antworten, der Hinweis auf die Engel hält das Wissen um die Unermesslichkeit des Alls wach, die über das empirisch Wahrnehmbare und das von hier aus Erschließbare weit hinausgeht. Aber diese Antwort reicht noch nicht ganz aus. Es muss über Engel gelehrt werden, nächste Folie bitte, und das Bewusstsein ihrer Existenz geschärft werden, weil uns durch die Lehre von den Engeln inmitten der sündigen Abkehr der Menschen von Gott der Blick auf die geistigen Geschöpfe hin geöffnet wird, die die Bestimmung, die der Schöpfung gegeben ist, nicht verleugnet, sondern bejaht haben und sie im Lobpreis Gottes und in der Teilhabe an Gottes Reden und Wirken immer von Neuem bejahen. Damit, dass wir Menschen unsere Bestimmung verfehlt haben, ist sie nicht von der ganzen Schöpfung verfehlt worden. Gott ist nie ohne geistige Geschöpfe geblieben, die auf die Anrede seiner Liebe mit dem Ja der Dankbarkeit und der Gegenliebe geantwortet haben. Die Lehre von den Engeln öffnet uns den Blick für ein Himmelreich, in dem die Herrschaft Gottes von seinen Geschöpfen anerkannt wird und die Geschöpfe an Gottes Herrschaft teilhaben. Und wenn Jesus seine Jünger Beten lehrt. Ne? Und wenn er sagt, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, dann ist doch vorausgesetzt, dass Gottes Wille im Himmel geschieht. Und es wird darum gebetet, dass er auch hier auf der Erde geschehen möge. Vor seinem Anbruch in Jesus Christus ist Gottes Reich schon Wirklichkeit in der Gemeinschaft des dreieinigen Gottes mit den Engeln, die ihn verherrlichen und die von seiner Herrlichkeit durchdrungen sind. Und eines Tages werden auch wir dazugehören. Zu dieser schon bestehenden Gemeinschaft werden die Menschen hinzugenommen. Und wir werden es schon jetzt hier auf der Erde, wenn wir Jesu Botschaft von der Gottesherrschaft annehmen. Wenn wir also im Lobpreis sind, wenn wir Gott anbeten, wenn wir das Heilig, Heilig, Heilig ist Gott, der Herr Zebaoth anstimmen, dann klinken wir uns sozusagen ein in den ewigen Lobpreis der Engel. Und deswegen ist es völlig wurscht, ja, ob du mit 1000 Leuten einen Lobpreis machst oder mit 50 oder ganz alleine zu Hause. In dem Moment, wo wir Gott anbeten, klinken wir uns ein in den Lobpreis der himmlischen Heerscharen und sind nicht allein. So, jetzt habe ich so viel über Engel geredet, da ist es vielleicht auch angebracht, einen kleinen Disclaimer zu bringen, eine kleine Mahnung zum Schluss. Das Bewusstsein muss uns schon immer erhalten bleiben, dass wir es in allen verschiedenen Engelsgestalten immer mit der Fürsorge Gottes selbst und mit seinem Handeln zu tun haben. Engel agieren nur auf Gottes Befehl hin und können von uns Menschen nicht herbeigerufen werden. Völlig wurscht, ob du an so einer Engelsfigur rubbelst oder irgendwas anderes unternimmst. Engel können nicht von Menschen herbeigerufen werden. Wenn wir also einen Engel brauchen, haben wir nur zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, wir können Gott bitten, uns einen Engel zu schicken. Zweite Möglichkeit, oder wir werden selbst zum Engel für einen anderen Menschen. Denn auch das ist möglich, dass wir uns von Gott so in den Dienst nehmen lassen, dass andere Menschen an uns Gottes Herrlichkeit, seine Liebe und Hilfsbereitschaft erkennen können. Und dann werden wir zu Engeln. Eines meiner Lieblingslieder, das die ganze Zeit hier schon zu sehen war, bringt das zum Ausdruck. Es ist von Carola Laux und geht so. Vielleicht können wir den, genau. Kommt ihr Engel, lasst uns fliegen. Lasst den trägen Zweifel liegen, Schutzbefohlen sind ab heute, Kinder, Eltern, alte Leute, achten, sehen, Wege spüren, in die rechten Pfade führen, lassen, wagen und riskieren, die Nerven nicht verlieren. Engel sein ist gar nicht mal so schwer. Denk dir, was du brauchst und gib es her. Frag nicht warum und frag nicht wer, und das Glück hält dich fest im Arm. Schattenräume nur beleuchten, Fieberstirnen kühl befeuchten, Mut den Müden, Kraft den Schwachen, dem der weint, ein tröstend Lachen. Suchenden die Lösung finden, Kopfzerbrechen heilen, binden, Zeugnis für die neuen Zeiten, nicht erziehen, nur begleiten. Engel sein ist gar nicht mal so schwer. Denk dir, was du brauchst und gib es her. Frage nicht warum und frag nicht wer, und das Glück hält dich fest im Arm. Und ich finde, dieses Lied beschreibt ganz gut den Dienst der Engel. Zumindest den Teil, den auch wir als Menschen ganz gut tun können. Würden wir doch einander immer mehr zum Engel werden, dann sähe es doch an vielen Orten, an denen wir leben, viel heller aus, als es oft so ist. Auch wir können, sollen, dürfen Gottes Freudenboten sein. Engel für andere, ohne Flügel, aber beflügelt von Gottes froher Botschaft für die Welt. Im Griechischen heißen die Freudenboten euangelizomenoi oder euangelistoi, also Evangelisten. Ein Evangelist ist einer, der das Evangelium, die frohe Botschaft ausbreitet, unter die Menschen bringt. Ja, das ist auch eine Berufsbezeichnung für Fachkräfte, Spezialtruppen. Aber ganz genau genommen sind wir alle genau das, Evangelisten. Menschen, die auf ihre Weise die frohe Botschaft Gottes weitersagen, weitergeben, weiterleben, Freudenboten, Engel. Und Gott braucht solche Freudenboten. Sowohl die meistens unsichtbaren Engel aus Gottes Welt, als auch viele, viele Menschen, die von Gottes froher Botschaft ergriffen sind und sie anderen weitergeben. Lasst uns solche Engel werden, nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern auch für den ganzen Rest des Jahres. Amen. Amen. Danke. Und jetzt wollen wir mal etwas miteinander machen. Das habe ich bei meinen letzten Predigt schon lange nicht mehr erlebt. Da habe ich mich drauf gefreut. Wir machen eine Gebetsgemeinschaft. Wir beten einfach alle zusammen.